Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Also ich bin Barbara Lochbiller, hörbar aus Süddeutschland, genauer gesagt aus dem Allgäu und jetzt im Ruhestand. Und wenn ich mich vorstelle, dann würde ich sagen, dass ich eine Menschenrechtsaktivistin, Menschenrechtslobbyistin, Menschenrechtspolitikerin war. Denn der Menschenrechtsschutz und die Förderung von Menschenrechten zieht sich durch meine ganze Berufsbiografie. Ich habe da angefangen auf internationaler Ebene in den 90er Jahren in Genf bei der Internationalen Frauenliga, eine Frauenrechts- und Antikriegsorganisation, und habe da sehr spannend verfolgt auf internationaler Ebene die Weltkonferenz zu Menschenrechten, die Weltkonferenz zu Frauenrechten und die Umsetzung auf internationaler Ebene. Habe mich dann beworben von außen und bin Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland geworden, in der Zeit als nach 9/11, und war hier eben Vertreterin von Amnesty und bin sehr intensiv, habe mit der deutschen Regierung auch gearbeitet. Und als Deutschland die Ratspräsidentschaft zur EU hatte, habe ich mich eingearbeitet, inwieweit auch die EU als regionale Ebene, als Staatenzusammenschluss menschenrechtsrelevante Politik machen kann, und habe mich nach 10 Jahren bei Amnesty eben um ein Mandat im Europäischen Parlament beworben. Das hat auch geklappt. Ich bin für die Grünen ins Parlament eingezogen und ich hatte den ausschließlichen Fokus auf Menschenrechte. Also das war mir sehr wichtig. Bayerische Abgeordnete, natürlich gehört dann das ganze Portfolio da dazu, aber inhaltlich war mir das wichtig. Ja, und jetzt bin ich im Ruhestand und mache ehrenamtlich wieder Menschenrechtsarbeit auf UN-Ebene, im UN-Komitee gegen Verschwinden lassen, bin Mitglied in der Internationalen Kommission zur Abschaffung der Todesstrafe und natürlich Amnesty International Mitglied. Und warum ich jetzt hier bin, ist, dass ich ja jetzt wieder in Berlin lebe und doch mit sehr großer Sorge in ganz Europa oder weltweit, aber auch in Deutschland sehe, dass Nationalismus und Gruppierungen und Parteien, die eigentlich die Universalität der Menschenrechte in Abrede stellen, sehr stark werden und ich dann eben auch hier ehrenamtlich bei der Europäischen Bewegung Deutschland als Vizepräsidentin jetzt bin, weil ich denke, die Europäische Union muss zusammenhalten, sie muss stärker werden, stärker agieren. Man muss dazu tun, dass sie stark bleibt für den Menschenrechtsschutz, aber auch generell für die Art und Weise, wie wir leben in einer demokratischen und offenen Gesellschaft.
Herzlich willkommen, liebe Frau Lochbiller, im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass Sie schon angedeutet haben, dass wir eine Fülle von Themen haben, über die wir sprechen können, von der Europapolitik zur Menschenrechtspolitik, vom Thema Verschwinden lassen bis zum Thema Frauenrechte und Kampf gegen die Todesstrafe. Das sind alles sehr, sehr umfassende und komplexe Themen. Ich habe mir aber gestern einmal angehört, wie Sie Ihre kurzen Reden im Europäischen Parlament gehalten haben, wo Sie flammend sich in 1 bis 2 Minuten für wirklich umfassende europäische Instrumente zum Schutz der Menschenrechte eingesetzt haben beispielsweise, wo Sie aber auch sich für die Verbesserung von Frauen- und Menschenrechten in Ländern eingesetzt haben, die besonders furchtbar mit diesem Thema umgehen. Und ich habe mir auch angeguckt, dass Sie selber sehr fleißig sind im Internet oder gewesen sind zu dieser Zeit und unter einer Videoreihe Frag Barbara immer auch in 1-2 Minuten äußerst komplexe Themen kurz und prägnant dargestellt haben. Also von daher sind Sie eigentlich die beste Podcast-Gästin, die man sich wünschen kann zu diesen komplizierten Themen, die wir heute mit Ihnen besprechen möchten im Podcast. Was mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung, Sie sind für viele Dinge zuständig, Sie sind in verschiedene Bereiche und Verantwortlichkeiten gewählt wurden, die sich auf eine Art und Weise abkürzen, dass man denkt, warum habe ich eigentlich diese Abkürzung noch nie gehört? Und ich würde sehr, sehr gerne so als roten Faden oder Running Gag, kann man das vielleicht auch nennen, sagen, dass wir, wenn wir von einem Thema zum anderen wechseln, dass wir immer diese Abkürzungen einmal auflösen, damit auch die Hörerinnen und Hörer wissen, worum es eigentlich geht. Und wenn man bei Ihnen auf Ihre Homepage geht, die wir natürlich auch verlinken werden mit dem Podcast-Teaser, da sieht man sofort, dass das Thema, was besonders dominierend ist in Ihrer Arbeit, ist das Thema Verschwinden lassen. Und da stößt man sofort darauf, auf die Abkürzung CED. Vielleicht können Sie uns das einmal auflösen. Was bedeutet CED und was machen Sie für die CED?
Also das heißt Committee on Enforced Disappearances. Das ist also ein Ausschuss innerhalb des UN-Menschenrechtskommissariats, ein Ausschuss, der den Staaten, die diese Konvention zur Abschaffung und Bekämpfung von Erzwungenem verschwinden lassen, dieser Ausschuss überprüft, inwieweit die Staaten diese Konvention in ihren eigenen Staaten umsetzen, in nationales Recht, inwieweit sie Institutionen aufbauen, inwieweit sie ihre Gefängnisse so strukturieren, dass man weiß, wer dort ist und solche Dinge. Es ist also ein Fachausschuss, da sind wir 10 Expertinnen aus der ganzen Welt. Ich bin da gewählt worden. Man braucht den Vorschlag der eigenen Regierung. Deutschland hat mich vorgeschlagen und dann die anderen Staaten, die diese Konvention ratifiziert haben, das sind jetzt so 76, die wählen dann. Wir treffen uns zweimal im Jahr in Genf, haben quasi einen Dialog mit den Staaten, was sie zu Hause auf ihrer nationalen Ebene tun. So zu dieser Struktur. Wir sind völlig unabhängig. Die Staaten mögen uns, wenn sie klug sind und nutzen unsere Ratschläge, wie sie ihre Arbeit verbessern können. Wir geben ganz detaillierte Vorschläge, wie sie nationale Gesetze strukturieren und so weiter oder wie sie die Suche nach Verschwundenen strukturieren können. Manche Staaten mögen aber das nicht, weil sie diese Ratschläge als Kritik verstehen oder in noch schlimmeren Fällen eben leugnen, dass sie Menschenrechte oder verschwinden lassen, und das ist ja eine sehr schwere Menschenrechtsverletzung, dass sie dieses Problem zu Hause haben. Konkret müssen wir uns das natürlich aufteilen. Nicht jeder kann zu jedem Land arbeiten. Ich bin speziell Berichterstatterin zum Irak, und Irak hat in der Geschichte sehr viele Perioden von Verschwinden lassen gehabt unter Saddam Hussein, aber bereits schon davor im Iran-Irak-Krieg, wo immer noch nicht aufgeklärt ist, wo die Personen sind. Auch dann dem Angriff der USA gegen Irak zum Sturz. Auch in dieser Zeit sind Personen verschwunden, die auch dann jetzt noch gesucht werden. Der Islamische Staat im Norden von Irak mit seiner quasi wichtigsten Stadt Mosul hat in der Zeit sehr viele Menschen nicht nur getötet, sondern aber auch verschleppt und verschwunden lassen. Ich muss sagen, diese Arbeit, ich bin dort auch mal vor Ort gewesen, das ist sehr interessant, weil die Regierung den Anspruch hat, zum Beispiel mit den Opferverbänden zusammenzuarbeiten, auch Gesetze hat zu Wiedergutmachung und so weiter, dass man zum Beispiel leichter einen Studienplatz bekommt, dass man soziale Unterstützung bekommt, wenn in so einer traditionellen Gesellschaft wie im Irak der Broterwerber weg ist, wie können die Familien weitermachen. Aber sie haben auch das Vorgehen, dass sie einfach sagen, sie sind nicht in der Lage, richtig zu suchen. Sie haben keine Register, wer in Gefängnissen sitzt. Sie haben Register, wenn sie welche haben, die nicht digitalisiert sind oder wo nicht nachgeschaut wird. Also ein Teil dieser Arbeit ist einfach, dass ich die Verwaltungsstrukturen anschaue und dann feststelle, das kann so nicht sein. Es gibt aber natürlich auch die politischen Ebenen, wo gesagt wird, zum Beispiel iranische Milizen, die im Irak gekämpft haben, sehr erfolgreich gegen den Islamischen Staat, die sind immer noch sehr einflussreich. Ja, und wenn man aufklärt, wer für Verschwinden lassen verantwortlich ist, dann muss man das auch benennen. Und auf dieser Seite, da wehrt sich eigentlich der Staat, dass er das so macht. Ja, das machen wir in diesem Ausschuss, dass wir zu den Ländern arbeiten und dann natürlich auch den Ausschuss und diese Politik und dieses Menschenrechtsschutzinstrument weiter interpretieren. Ich bin ja da, nachdem ich Europaabgeordnete war und da doch auch gesehen habe, dass in der Europäischen Union, dass es sich eigentlich immer sehr verschlechtert hat mit dem Menschenrechtsschutz und den Schutzansprüchen von Flüchtenden an den EU-Grenzen und auch im Inneren, habe ich mir dieses Thema eigentlich mitgenommen in die UN und habe jetzt den ersten Grundsatzkommentar geschrieben mit einer Kollegin aus Serbien zusammen, was Staaten tun können, um vorbeugend zu verhindern, dass Migranten und man sagt im Englischen People on the Move, es gibt ja auch Arbeitsmigranten, alle Flüchtlinge, dass man Maßnahmen ergreift, dass Flüchtlinge nicht verschwinden. Und das war eine sehr umfangreiche Arbeit, weil ich da erstmal die ganzen UN-Strukturen nutzen konnte. Also wir hatten Regionalkonsultationen in allen Regionen der Welt, um zu beschreiben von Opferverbänden, von Politikern, von Menschenrechtsexperten, was man tun kann. Und da ist zum Beispiel so, dass man präventiv die jeweiligen Konsularabteilungen der Staaten an bestimmten Fluchtrouten miteinander in Verbindung setzt, dass sie Informationen austauschen, dass man natürlich legale Wege schafft für Migration, um die Personen nicht in die Illegalität zu treiben, weil dort sind sie wirklich schutzlos. Ja, das war also eine wichtige Arbeit, würde ich sagen. Und jetzt fange ich an, inhaltlich mit einem Kollegen aus Ecuador ein Statement zu erarbeiten, zusammen mit der UN-Arbeitsgruppe gegen Verschwindenlassen, inwieweit erzwungenes Verschwindenlassen und transnationale Repression, also wenn ein Staat in einem anderen Staat über seine Geheimdienste oder sonstige Aktivisten oder Personen, die sie nicht mögen, bedroht, inwieweit es auch zu Fällen von Enforced Disappearance kommen kann. Und da in Asien zum Beispiel, in den Asienstaaten, haben wir viele Fälle. Wir haben aber auch Fälle von Uiguren, wo eine Abschiebung droht, zurück nach China. Und wir wollen jetzt eben zusammenfassen, um Empfehlungen zu erarbeiten, dass verhindert wird, dass Personen dieser transnationalen Repression ausgesetzt sind und dann eben auch verschwinden. Das hoffe ich, das ist interessant. Da müssen wir uns auch Organisationen wie Interpol und solche anschauen, die ja auch dann Informationen haben, wie Staaten in anderen Staaten agieren können. Ja, was hat Deutschland gemacht im Ausschuss? Deutschland hat ratifiziert. Wir hatten eine sehr spannende Diskussion mit der deutschen Delegation. Und wenn ich jetzt wir sage, muss ich gleich sagen, ich war da nicht dabei, weil es ist eine Regel, dass die Experten aus dem jeweiligen Land über das oder mit dem geredet wird, sich da enthalten. Aber ich bin natürlich kundig. Und der Hauptkritikpunkt ist der gewesen, dass Deutschland keinen eigenen Straftatsbestand hatte zu erzwungenem Verschwinden lassen. Das wurde jetzt nachgeholt, nachdem wir also das in der vorletzten Sitzung kritisiert hatten. Das ist sehr positiv. Ich glaube, wir fordern das von allen Staaten, einen eigenen Straftatsbestand einzurichten. Und Deutschland agiert ja immer richtig, auch in der UN, und fordert menschenrechtskonformes Verhalten ein und die Stärkung von Menschenrechtsschutz von anderen Staaten, auch im Menschenrechtsrat. Und wenn Sie dann selber so einen Straftatsbestand eingerichtet haben, dann können Sie das mit einer ganz anderen Relevanz auch einem anderen Staat antragen. Er solle das doch auch.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass das Thema Verschwinden lassen auch zum Beispiel etwas mit dem Thema transnationale Repression zu tun haben kann. Was aus unserer Perspektive sehr interessant ist, weil wir zu dem Thema sehr lange schon arbeiten, dass Verschwinden lassen auch etwas mit dem Thema Menschenhandel zu tun hat. Können Sie uns dazu etwas sagen?
Ja, also jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen, wenn Sie an Lateinamerika, an zur Zeit der Militärdiktatur denken, da war ja die Operation Condor, also wo die Militärregierung in Argentinien oder auch in Chile eben zusammengearbeitet haben, um Opposition verschwinden zu lassen und eins auf sie umzubringen. War deshalb auch eine Debatte, ob man überhaupt so einen Ausschuss und so eine Konvention braucht, weil heutzutage gibt es das nicht mehr. Aber es hat sich doch herausgestellt, dass es sehr wohl verschwinden lassen gibt, sei es in Mexiko mit ganz anderen Verhältnissen, es ist ja keine Militärdiktatur mehr, wo wir eigentlich die meisten Fälle haben, aber auch in anderen Kriegen und Konflikten. Aber jetzt in Verhältnissen, wo der Staat Verbrechensbekämpfung machen muss und organisiertes Verbrechen auch schon staatliche Strukturen erodiert oder unterwandert hat, kann es sehr wohl auch zu Verschwindenlassen von Menschen kommen, die man nicht aus politischen Gründen verschwinden lässt, sondern um sie ja, wie Ware zu benutzen, als Zwangsarbeiter, als Söldner, in die Sexindustrie verkauft. Wenn da in irgendeiner Form staatliche Institutionen involviert sind und sie dann dem Schutz des Gesetzes entzogen sind, dann kann man auch hier von verschwinden lassen sprechen. Und wir haben in einem Statement, haben Kollegen erarbeitet, zu Menschenhandel, insbesondere auch zu Kindern, fragen wir das eigentlich immer nach bei jedem Dialog, wie es dazu steht. Und das sind wir sogar gelobt worden von Staaten, dass sie diese Handreichung, was man tun kann, dass sie eben auch die Grenzbeamten oder das Sozialministerium, das Kinderministerium, wenn es in diesen Ländern das gibt, schulen, dass sie hinschauen, dass Kinder nicht Opfer von Verschwinden lassen werden und in den Menschenhandel kommen.
Sie haben das schon gesagt, dass auch das Thema Migration im Kontext von Verschwinden lassen zu sehen ist. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil ich kannte Verschwinden lassen nur aus den Kontexten, die Sie auch beschrieben haben. Militärdiktaturen lassen ihre politischen Gegner verschwinden. Selbst in der Türkei gab es in den 90er Jahren Tausende von Menschen, die verschwunden sind, wo die Samstagsmütter bis heute noch um Aufklärung bitten und wo sich auch sehr, sehr wenig zum Positiven verändert, leider. Sie haben jetzt ganz aktuell auch in einem Buch einen Aufsatz veröffentlicht zum Thema Migration in Afrika und Verschwinden lassen. Warum ist das gerade auf dem Kontinent so ein wichtiges Thema?
Ja, also auch der afrikanische Menschenrechtsgerichtshof und die Menschenrechtskommission dort haben vor 2 Jahren eine eigene Deklaration verabschiedet zu diesem Thema. Zu verschwinden lassen, weil in Afrika die Grenzdurchlässigkeit eine ganz andere ist wie in Europa. Ja, und da sind sehr viele Menschen eben on the move. Und in Afrika haben auch nicht so viele Staaten ratifiziert. Darum habe ich einen besonderen Blick mit einer Expertin zu Afrika auf diese Region geworfen. Und hier sehen wir, dass die Fluchtrouten nach Europa, aber auch in der Region immer durch verschiedene Länder gehen und staatliche Strukturen eigentlich da gar kein Auge drauf haben. Und es ist wichtig, dass nicht nur die Politik, sondern auch die Beamten in der Grenzsicherung, in der Migrationspolitik geschult werden und ja auch bei der Verbrechensbekämpfung von Menschenhandel, ja von Menschenhändlern, von Migranten, dass sie da hinschauen. Das glaube ich, Afrika ist natürlich sehr vielschichtig, ja. Aber ich glaube, wenn Sie jetzt mal die Migrationsrouten anschauen, vom Senegal durch den Sahel hin in den Maghreb, kann man schon sagen, dass da viele Migranten verschwinden und man auch die Suche so schwierig ist, auch für die Angehörigen, weil sich dann einfach die Spur verliert bei der Durchquerung auch von der Wüste. Und dass es da ganz wichtig ist, dass das bisschen an Struktur, das sie dann haben, nicht nur in den Großstädten, sondern auch an den Grenzstädten von staatlichen Behörden, dass die gut miteinander kooperieren, dass die helfen bei der Suche. Und es geht natürlich weiter, dass auch wir auf der anderen Seite des Mittelmeers, die EU-Staaten, auch behilflich sind, wenn Familienangehörige, und es gibt viele Mütter, und also die meisten Opferverbände sind eigentlich die weiblichen Angehörigen, wenn eigentlich Migranten oder Flüchtende verschwinden, die sich auf die Suche machen, dass die Unterstützung finden in den jeweiligen Konsulaten, um zu erkennen, ja, man hat vielleicht auch tote Personen gefunden, kann man einen DNA-Abgleich machen, um zu wissen, ob es vielleicht die Person ist oder nicht.
Sie sind jetzt schon das zweite Mal in den UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen gewählt worden, haben also auch schon etliche Jahre mitgearbeitet und viel Erfahrung gesammelt. Und Sie haben jetzt schon skizziert, dass es sehr, sehr unterschiedliche Arten von Verschwindenlassen gibt. Die eine Art, die vor Jahrzehnten schon stattgefunden hat unter Militärdiktaturen, die Aufarbeitungsprozessen unterliegt in vielen Ländern. Dann die aktuelle Fluchtproblematik. Was würden Sie sagen, was ist denn der Hauptfokus des CED, dieses UN-Ausschusses? Ist es eher das aktuelle Thema Migration und Verschwinden lassen oder ist es auch sehr stark fokussiert auf dieses politische Repressionsphänomen Verschwinden lassen als Menschenrechtsverletzung konkret gegen politische Oppositionelle und Gegner, ethnische Minderheiten, wie Sie gesagt haben?
Also das ist ja ein Expertengremium. Deshalb schauen wir ganz genau und detailreich auf die Situation in einem Land. Und die ist eben sehr unterschiedlich. Und da gibt es keine Hierarchisierung. Ich würde sagen, in Ländern, wo sie aus einem Konflikt, aus einem Krieg kommen, da ist natürlich die Debatte, wie strukturieren sie jetzt den Staat neu, wie klären sie auf, wie suchen sie. In einem Land, jetzt zum Beispiel bei Argentinien, das immer unser Modell war, zu schauen, was hat der Staat geschaffen in der Aufarbeitung, auf der Suche des Recht nach Erinnerung, das Recht auf Wahrheit. Da war Argentinien ja vorbildlich. Jetzt unter der Milei-Regierung einfach die Vizepräsidentin zum Beispiel, die Mütter der Plaza de Mayo, gar nicht mehr eingeladen hat, sondern ins Gefängnis gegangen ist und frühere Militärangehörige besucht hat. Müssen Sie immer schauen, wie, in welcher Situation befindet sich ein Staat. Ja? Oder in Mexiko jetzt, wo der Staat sich bemüht, die Vorgängerregierung sogar mit diesem Thema Wahlkampf gemacht hat. Dennoch sehen wir, es wird kaum aufgeklärt. Ja, und, aber sie haben trotzdem sehr weit entwickelte Mechanismen, wie sie zum Beispiel vermeintlich oder dort, wo sie Leichen vermuten oder Tote, dass das, wie das wird forensisch aufgeklärt. Also das ist sehr unterschiedlich. Wir haben aber dann auch mit Staaten wie jetzt Nachbarstaaten oder EU-Staaten ein ganz anderes Thema verschwinden lassen und internationale Adoptionen zum Beispiel. Es gab in Belgien, aber auch in der Schweiz eben junge Erwachsene, die adoptiert wurden und die das Recht haben zu wissen, woher sie kommen. Und dann wurde in der Schweiz zum Beispiel festgestellt, dass es da eine Zeit lang eine Verstrickung gab von Beamten im Konsulat in Sri Lanka, die zu Adoptionen Gutachten geschrieben haben oder irgend so Verwaltungshandeln gemacht haben. Und die Mütter der Kinder gar nicht informiert waren, dass sie informiert wurden, sondern es war ein Geschäft. Und es hat dazu geführt, also die Schweiz hat sich offen erklärt, da nachzudenken, dass sie jetzt mit unseren Empfehlungen ihr internationales Adoptionsrecht verbessert haben. Also es ist wirklich sehr breit, man kann nicht sagen. Wenn natürlich autoritäre Staaten die Opposition bekämpfen mit verschwinden lassen und es ändert sich da nichts an diesen Zuständen, das ist ein Thema, das immer wieder angesprochen wird, aber wirklich, da kommen wir nicht viel weiter, wenn sich im Land selber nicht etwas ändert.
Vielen Dank. Das war schon ein sehr, sehr intensiver Auftakt und ich freue mich, dass ich jetzt schon zur nächsten Abkürzung überleiten darf. Sie sind jüngst in eine Organisation gewählt worden oder in eine Kommission gewählt worden, so viel verrate ich schon, die sich mit ICDP abkürzt. Was können Sie uns zu der Abkürzung, zu der Organisation sagen und zu dem Thema, mit dem Sie dort befasst sind?
Also das ist die International Commission Against the Death Penalty, die internationale Kommission gegen die Todesstrafe. Das ist ein ganz interessantes Konzept, wo ich am Anfang gedacht habe, ich passe da eigentlich gar nicht rein, als das Außenministerium gefragt hat, ob ich da auch ehrenamtlich mitarbeiten wollte. Das ist ein Zusammenschluss von hochrangigen Politikern, die in ihrer Amtszeit die Todesstrafe abgeschafft haben. Zum Beispiel Frau Arroyo, die Präsidentin aus den Philippinen. Philippinen ist ja ein sehr katholisches Land, die auch im Verbund mit dem Vatikan, der auch eine sehr starke Position hat zur Abschaffung der Todesstrafe, die Todesstrafe abgeschafft hat. Gegen alle mehrheitlich Umfragen, das ist ja immer so, Todesstrafe ist eigentlich kein Thema für ein Referendum, weil man kann so etwas, ein grausames Verbrechen, immer dann instrumentalisieren und sagen, wir brauchen das. Da ist zum Beispiel der ehemalige Präsident aus der Mongolei, der mit mir immer dann redet, wie sehr gerne er mit der Frau Bundeskanzlerin Merkel zusammengearbeitet hat, der auch gewählt wurde und dann am ersten Arbeitstag entscheiden sollte, ob er jetzt jemand die Hinrichtung unterschreibt oder nicht. Und er hat dann einfach gesagt, nein, eigentlich brauchen wir das nicht. Und er hat die Erfahrung gemacht, beim zweiten Mal gewählt zu werden, dass er genau deshalb sogar positiv unterstützt wurde. Also es sind hochrangige Leute, es sind frühere Hochkommissare für Menschenrechte. Es ist aus der Schweiz die einzige Frau, die mal den Vorsitz hatte im Rat, die Frau. Also das ist das Konzept. Und wie bin jetzt ich dazu gekommen? Ja, sie wollten eben auch jemand, der bekannt ist und aus Deutschland, der von der zivilgesellschaftlichen Ebene sehr stark sich für die Abschaffung der Todesstrafe eingesetzt hat. Ich habe auch einen Kollegen aus den USA, einen von Connecticut, der war dort früherer Gouverneur. Und wir hatten vor, im Oktober letzten Jahres sind wir eingeladen worden nach Ohio, weil die dort sich überlegen, die Todesstrafe abzuschaffen. In den USA ist es ja von Bundesstaat zu Bundesstaat gleich. Da konnte ich nicht mit, weil es mir nicht mit dem Visum in die USA geklappt hat. Aber es war eine sehr erfolgreiche Methode. Besuch. Und ich muss Ihnen sagen, generell zur Abschaffung der Todesstrafe ist es schon wichtig, auch immer Menschen aus diesen Staaten dabei zu haben, die dann wissen, wo ist die Diskussion gerade. Das weiß ich noch aus meiner Amnesty-Zeit. In den USA hatten wir damals auch eigene Mitarbeiter, die in der Sektion nur dazu gearbeitet haben. Diese Strukturen gibt es unabhängig, wer gerade Präsident ist. Ja. Und auch die kirchlichen Gemeinden haben eine deutliche Antitodenstrafen Position in den USA. Und zu meinem Erstaunen auch die Erkenntnis, dass die USA jetzt mit den neuen technischen Möglichkeiten von DNA und Verbrechensaufklärung, haben doch viele Gouverneure sich überzeugen lassen, dass es zu viele Fehlurteile gab mit der Todesstrafe. Ja, und was habe ich da getan? In jüngster Zeit fahre ich nach Taiwan, bin ich dort eingeladen, weil auch sie hatten so gehofft, da gibt es eine Allianz, eine Koalition, die sich an die internationale Kommission gegen die Todesstrafe gewandt hat, dort einen Kongress zu halten, um die politischen, die Opposition und die jetzige Regierung doch dazu zu bewegen, die Todesstrafe abzuschaffen. Und da gab es ein Urteil vom Verfassungsgericht dort, das war aber nicht ganz abschaffen, aber ein bisschen besser eingrenzen. Es war also nicht erfolgreich, aber doch sehr sinnvoll. Und durch diese Komposition dieser internationalen Kommission, dass es eben früher sehr hohe Repräsentanten von Staaten waren und Politiker, die das abschaffen konnten und die eben mutig waren und nicht zu ihrem Nachteil auch politisch mutig waren, das macht doch viel Eindruck auf andere Staaten.
Was kann Deutschland eigentlich dazu beitragen, dass in den Staaten, in denen die Todesstrafe aktuell noch verhängt wird und vollstreckt wird, in vielen Fällen leider, dass sich dort auch die Tendenz verstärkt, dass die Todesstrafe abgeschafft wird oder zumindest nicht mehr vollstreckt wird? Haben wir da irgendwelche politischen Möglichkeiten?
Also die Abschaffung der Todesstrafe, das wird jeder deutsche Botschafter in dem Land als Thema angehen, wenn es dort relevant ist. Aber Deutschland natürlich auch in der Menschenrechtspolitik, das im Verbund mit den anderen EU-Staaten macht. Und auch im jetzigen Koalitionsvertrag ist explizit der Kampf gegen die Todesstrafe ausgewiesen. Also das immer ansprechen und natürlich auf höchster Ebene ansprechen, weil es gibt, egal in welcher Region der Welt Sie arbeiten, es gibt keinen empirischen Nachweis, dass die Todesstrafe zu weniger schwerer Kriminalität führt. Es hat keine abschreckende Wirkung. Also wenn man vernunftbezogene Politik macht, die wirken soll, dann ist es das Instrument der Todesstrafe nicht, sondern es verstärkt eben ein Auftreten von Politikern, die sich der Durchsetzung von Rache und so etwas verschrieben haben, aber das hilft nicht. Es zementiert eher so den Politikstil, wenn man sagt, also ich bin jetzt ein richtig starker Typ, der das vollstreckt.
Vielen Dank. Wir haben ein Riesenthema noch mit ganz, ganz vielen Abkürzungen, die ich aber aus Zeitgründen vielleicht gar nicht alle nennen mag. Aber wir hatten, oder Sie hatten von der EBD, also von der Europäischen Bewegung in Deutschland, eine große Konferenz vor kurzem im Weltsaal im Auswärtigen Amt in Berlin zum Thema 75 Jahre Mitgliedschaft Deutschlands im Europarat. Und Sie selber haben europapolitische Erfahrung im Europäischen Parlament. Das heißt, Sie haben sich sehr intensiv 10 Jahre lang als Europapolitikerin auch damit auseinandersetzen dürfen, welche menschenrechtspolitischen Unterschiede es seitens EU und seitens Europarat gibt. Aktuell ist die Diskussion, dass die EU der Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten möchte, und auch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht nur anerkennt, sondern sich auch dem Gerichtshof unterwirft. Was können Sie uns aus Ihrer Erfahrung in der EBD und auch im Europäischen Parlament, was können Sie uns zu diesen sehr komplexen Strukturen, die ja so ein bisschen parallel geschaltet sind in manchen Fällen, Europarat und EU, gerade wenn es um das Thema Menschenrechtspolitik geht, was können Sie uns aus Ihrer eigenen Erfahrung über die Relevanz dieser europäischen Menschenrechtsinstrumente und Institutionen sagen?
Also der Europarat, den gibt es seit 1949. Der ist so stark in unserer gegenwärtigen Realität, dass wir wahrscheinlich gar keinen starken Bezug heute dazu haben. Aber er vertritt die Menschenrechte von über 700 Millionen Menschen in 46 Staaten. Also es ist weitaus größer als die EU selber. Und Deutschland ist Teil davon. Und was ist die eigentliche Erfolgsgeschichte, würde ich sagen, dass, wenn in meinem Land Deutschland oder jemand aus Armenien sich mit der eigenen Staatspolitik mit nicht einverstanden erklärt oder seinen Menschenrechtsschutz verletzt sieht, dann kann er im Rahmen des Europarats vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auftreten, wenn er den nationalen Rechtsweg ausgeschöpft hat, und kann dadurch auch Menschenrechtsschutz erstreiten für sich selber, aber auch für seine Mitbürger. Und hier würde ich sagen, ist es wesentlich gewesen in diesen ganzen Zeiten. Ich zitiere jetzt hier mal den jetzigen Menschenrechtskommissar des Europarats, der anlässlich des 75. Jubiläums jetzt im November gesagt hat, dass die Europäische Menschenrechtskonvention, die ja diese Arbeit umfasst, beschreibt des Europarats, die ist ein starker Katalysator für die rechtliche und soziale Entwicklung in ganz Europa. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir eigentlich sagen können, sie hat so viel Gutes bewirkt, und jetzt werden ja europäische Gremien angegriffen, dass die übergeordnet sind von rechtsextremen oder eben nationalistisch gesinnten Politikern und Parteien, dass wir eigentlich das, was der Europarat und die Menschenrechtsgremien dort Institutionen erreicht haben, dass wir das auch sichern müssen für die Zukunft. Und hier muss ich sagen, dass ich bin ja 2019 nach 10 Jahren im Europaparlament ausgeschieden. Beziehen sich meine Beispiele also auf diese Zeit, aber es hat sich ja eigentlich verschlechtert. Aber ich habe auch schon gesehen, dass wir da mit Rückschritten konfrontiert sind von EU-Mitgliedstaaten. Zum Beispiel damals war die Debatte um den Brexit, aber wir hatten sehr viele und gute Kolleginnen aus Großbritannien, die sich massiv immer austreten wollten aus dem Europarat, weil sie gesagt haben, sie wollen sich nicht unter irgendwas Internationales unterwerfen, was eigentlich ja wirklich so ein Ausweichargument ist, weil das sind ja universell gültige Sachen. Und da ging es dann darum, dass sie nicht damit einverstanden waren über das Wahlrecht für Langzeitgefangene. Aber gleich, das hat nicht vorgesagt, sondern hat gesagt, nein, wir unterwerfen uns nicht um ein europäisches Gericht. Und wir haben jetzt wieder solche Politikvorschläge auch aus Großbritannien, die ja noch im Europarat sind, zum Beispiel Flüchtlinge nach Ruanda auszulagern, wogegen sich auch der Europäische Gerichtshof ausgesprochen hat. Wir haben dann einen starken Angriff eigentlich gehabt, jetzt in Kürze, vor letztes Jahr, als die Dänemark mit einer sozialdemokratischen Regierung am Anfang ihrer Ratspräsidentschaft in einem offenen Brief mit einer postfaschistischen Regierungsführung in Italien zusammengetan haben und haben gesagt, wir möchten gern, dass die Europäische Menschenrechtskonvention anders ausgelegt wird wie bisher. Es ist ja jetzt nicht die Sache von der politischen Ebene, ja, sondern von den Gerichten. Und das haben 9 EU-Staaten einen Brief unterschrieben und haben gesagt, dass sie das störend finden, dass die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ihre Bekämpfung von kriminellen Ausländern kritisiert. Also solche Entwicklungen halte ich für sehr gefährlich, weil man kann nicht aus politischen Gesichtspunkten ein Gericht angreifen. Ja? Man muss sich dann eher schauen, ob man vielleicht die Politik ändert, dass sie wieder den menschenrechtlichen Normen entspricht. Und wir haben, glaube ich, das auch eine große Herausforderung zum Thema Gewalt gegen Frauen. Der Europarat hat eine sehr wegweisende Konvention erarbeitet zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Viele Staaten haben das unterstützt, aber 8 Mitgliedstaaten des Europarats eben noch nicht oder sind wieder ausgetreten, wie die Türkei, Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Litauen, Slowakei, Tschechien und Ungarn haben das noch nicht ratifiziert.
Also die Istanbul-Konvention.
Diese Istanbul-Konferenz, ja. Und natürlich ist die größte Herausforderung, muss ich schon sagen, ist auch der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Sie sind ja auch im Europarat gewesen und eben infolge der schweren Menschenrechtsverletzungen, die jetzt hier begangen werden. Und folgerichtig ist ja auch Russland ausgeschlossen worden aus dem Europarat. Das ist richtig, aber es ist natürlich auch sehr eine Schwächung vom Europarat, weil sie auch in anderen Feldern eigentlich zusammenarbeiten müssten. Und die finanzielle Situation des Europarats ist sehr prekär. Ich muss dazu sagen, dass aber auch jetzt außerhalb dieses Krieges gegen die Ukraine Russland sehr selten die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs umgesetzt hat. Also das war nicht so positiv. Und menschenrechtlich gesehen, die große Herausforderung sehe ich jetzt, dass der im Europarat, dass sowohl der Gerichtshof, der Menschenrechtskommissar, aber auch die Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, die Expertinnengruppe zur Istanbul-Konvention, die arbeiten da dazu, und auch das Komitee zur Verhütung von Folter, dass die genügend Geld haben, um sinnvoll arbeiten zu können. Ja, also und wie gesagt, die Europäische Union hat mehrmals angekündigt, sie wollen der Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten. Das hat auch die Frau von der Leyen erklärt, als sie beim großen Gipfel des Europarats in Reykjavik war. Aber ich habe jetzt gar keine aktuelle Debatte vernommen, dass das irgendwie in nächster Zeit stattfindet. Und ich glaube, es wäre höchste Zeit, es zu tun, aber es muss da schon auch Druck aus den einzelnen Mitgliedstaaten kommen, dass die EU das machen kann. Und ich habe ja gerade auf diesen Brief der Dänen verwiesen. Ich sehe nicht, dass irgendein Staat hier einen Schritt nach vor macht und das fordert.
Vielen Dank. Wir sind im politischen Berlin und in einer Sitzungswoche. Und während wir gerade sprechen, debattiert der Deutsche Bundestag über einen Antrag, der lautet 25 Jahre UN-Resolution 1325, Frauen, Frieden und Sicherheit, feministische Außenpolitik verteidigen und Frieden geschlechtergerecht gestalten. Der Titel deutet schon an, aus welcher Fraktion dieser Antrag kommt. Das lasse ich mal als kleines Ratespiel offen. Aber ich möchte ganz gerne einen Absatz zitieren, weil der sehr prägnant zusammenfasst, worum es aktuell geht. Ich zitiere, 25 Jahre später, also seit dieser Resolution 1325, ist die Vision dieser Resolution noch immer nicht Realität. In vielen Kriegsgebieten dieser Welt, wie in der Demokratischen Republik Kongo, in Myanmar, während der Massaker der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 oder in dem von Russland besetzten Gebieten der Ukraine, wird Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt als brutale Kriegswaffe eingesetzt. Das Terrorregime der Taliban in Afghanistan schließt Frauen und Mädchen von gesellschaftlicher und politischer Teilhabe aus und verwehrt ihnen Selbstbestimmung und den Zugang zu weiterführender Bildung. Im Iran führen Frauen und Mädchen die landesweiten Proteste Frau Leben Freiheit an und werden mit besonderer Brutalität vom Mullah-Regime ins Visier genommen. Über 60 Millionen Frauen und Mädchen sind weltweit auf der Flucht und dabei besonderen und härteren Risiken wie Menschenhandel und sexueller Versklavung ausgesetzt. Zahlreiche Studien zeigen, dass Friedensprozesse größere Erfolgschancen haben, wenn Frauen mit am Verhandlungstisch sitzen. Das ist Zitat Ende. Meine Frage an Sie, weil Sie ja jetzt auch seit vielen Jahrzehnten sich mit dem Thema des Schutzes der Frauenrechte befasst haben, warum ist es so? Warum ist diese These in diese Richtung? Warum belegen zahlreiche Studien, dass die Inklusion, die Teilnahme von Frauen an Friedensprozessen, dass die einen größeren Erfolg sichern? Was ist da Ihre Erfahrung oder Ihre Bewertung?
Also als ich in den 90er Jahren in Genf war bei dieser Frauenrechts- und Antikriegsorganisation. Das ist übrigens die erste Frauenorganisation, die sich mit Krieg beschäftigt hat. 1915 im Ersten Weltkrieg, die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit mit einer Sozialreformerin, Jane Addams, als der Präsidentin aus den USA. Wir hatten uns aber in der Zeit hauptsächlich um Abrüstung gekümmert. In der Zeit gab es von der UNO geleitet Namibia wurde unabhängig. Und da gab es eben Vergleichsstudien, an die ich mich sehr gut erinnere, warum dieser Prozess gelungen ist im Verhältnis zu anderen UN, manchmal auch Peacekeeping-Missionen, wo es dann auch in der Zeit, also in einer unmittelbaren Nachkriegssituation, zu Übergriffen aus Frauen kam. Oder warum überhaupt der ganze Bereich Gewalt im Krieg und in der Nachkriegszeit gegenüber Zivilisten nie Thema war. Das hat man also so beschrieben. Und da war die Erkenntnis gerade in Namibia, das geleitet wurde von einem Norweger, also keine Frau, sondern einem Norweger, der aber sich so verhalten hat, als dass es wichtig ist, dass der Schutz der Zivilisten und insbesondere der Frauen hier war. Es gab aber auch bei der UN da Vergleichsstudien, die gesagt haben, dass es gar nicht so sei. Es gab so wenig Frauen in Verhandlungsmissionen, dass man das empirisch ja gar nicht feststellen konnte. Weil schon, es war ja schon Erfolg, wenn mal eine dabei war. Wenn sie aber dann am Tisch saß und nicht reden konnte, weil das Gegenüber aus 100% Männern bestand und die in ihrer Wahrnehmung, da sitzt eine Frau, schon gleich gedacht hat, ach, das ist ein Schwächeargument für die andere Seite. Also das ist ich glaube, es ist auch sehr schwierig, das nachzuweisen, wann das zu Erfolg führt. Ich glaube, die Zielrichtung der Resolution 1325 war ja, aufbauend auf diese Weltfrauenkonferenzen, immer, dass man den Bereich anschauen muss. Sicherheit, Gleichstellung, Entwicklung, dass man und Frieden in einer bipolaren Welt. Und jetzt rede ich trotzdem, das schneiden Sie halt dann wieder raus. Das war für die Frauenentwicklung, das waren die drei Säulen. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion und den staatssozialistischen Staaten war auf internationaler Ebene kein Frauenverband, vielleicht bis auf unseren, der zu dieser Friedenspolitik, weil wir uns mit Abrüstung beschäftigt haben, irgendwie in einem gröberen Kontext das geredet haben. Ja? So, und jetzt in der Weltfrauenkonferenz 1995 ist das Thema Gewalt gegen Frauen als politisches Thema, als Menschenrechtsthema auf die internationale Agenda gekommen. Und jetzt hat sich in dieser Zeit dieses Thema zu sexualisierter Gewalt in Kriegen verbunden mit dem Thema Frauen in Friedensprozessen in Führungspositionen einzubinden. Und daraus ist diese 1325 entstanden. Warum ist es relevant? Es ist halt relevant, weil die Kriegsführung in manchen Kriegen immer noch so ist, dass sie eben auf dem Rücken der Zivilgesellschaft ausgetragen ist. Und dass, wenn man nach einem Krieg die wieder ordnen will und da Friedensverhandlungen kommt, die Gleichstellung der Frauen und die Einbeziehung in die Entscheidung, auch in die Kommunalpolitik, ins Erbrecht, in alles Mögliche, in die Schaffung einer weniger konfliktanfälligen Gesellschaft, dass man da ein gutes Konzept gefunden hat in dieser Resolution. Wie sieht es jetzt heute aus? In manchen Staaten ist es positiv, wird umgesetzt. In manchen ist es halt einfach so ein Lückenbüßer, dass man sagt, jetzt machen wir noch was zu Frauen. Ich denke, auf UN-Ebene ist es wichtig, jetzt auch mal zu gucken. Die UN ist ja auch durch den Sicherheitsrat, es ist ja die friedensschaffende und wahrende Organisation überhaupt. Würde ich mal sagen, hier könnte man nochmal auf 1325 verweisen und sagen, jetzt bräuchte es doch auch einmal eine weibliche Generalsekretärin. Da könnte man anknüpfen, dass das hilft. Und ich mag sie auch jetzt nicht kleinreden, die 1325, weil als Menschenrechtlerin muss ich sagen, die hat ja 80% der Resolution, ist eigentlich, dass man Menschenrechtsstandards, die man schon hat, halt umsetzt. Und dann wäre das sehr positiv. Ja, ich finde es jetzt gut, dass die UN Women nach Deutschland umzieht. Glaube ich, die haben nächsten Monat schon ihre Eröffnung und dann sicher auch, das ist eine internationale Organisation, aber sicher auch die deutsche Debatte, da gut inhaltlich unterstützen können.
Es gibt in diesem Antrag, der jetzt gerade diskutiert wird heute, gibt es 21 Forderungen, die ich nicht alle zitieren möchte, aber ich möchte ganz gerne eine Forderung zitieren. Und zwar wird gefordert, dass sich auf EU, VN und NATO-Ebene aktiv für die Stärkung der Frauen-, Frieden-, Sicherheit-Agenda einzusetzen, um internationale Standards für die Gleichstellung der Geschlechter in Friedens- und Sicherheitspolitik zu fördern und Rückschritten in diesem Bereich entgegenzuwirken. Zitat Ende. Wo würden Sie aus Ihrer Perspektive die Gefahr von Rückschritten in diesem Bereich sehen?
Sie meinen jetzt bei uns in Europa oder in Deutschland?
Jetzt unter der UN-Resolution 1325, Frauen, Frieden, Sicherheit, das ist ja eine globale Resolution. Wo sehen Sie da, also Sie haben ja schon geschildert, wie weit es mit der Diskussion ist, wenn es um Fortschritte geht, aber der Antrag wird ja explizit auch gestellt, um Rückschritten sozusagen entgegenzuwirken. Und wo sehen Sie die Gefahr, dass es noch wieder zurückgehen könnte?
Also wir haben ja Staaten, die Verfassungen haben, in denen Frauen das gleiche Recht als Bürgerinnen abgesprochen wird. Ja, oder dass eben reglementiert wird, dass sie sich jetzt im schlimmsten Fall wie in Afghanistan keinen Zugang zu dem Grundrecht auf Bildung haben und solche Dinge. Das sind große Rückschritte. Oder wir haben Gesellschaften wie jetzt in den Golfstaaten, die zwar die Konvention zur Gleichstellung der Frau ratifiziert haben, aber Vorbehalte haben, die das ad absurdum führen. Und ich glaube, wenn dann die Frauen in diesen Ländern das eben anders sehen, entweder die Scharia anders interpretieren oder sich auf andere Traditionen in ihren Staaten beziehen, dann müssen die, sagen wir mal, oder sollten die unterstützt werden. Ja? Und das wird dann oft nicht eindeutig gemacht, weil man dann vielleicht sagt, naja, wir haben andere Interessen mit diesen Staaten und die Frauengleichstellung ist jetzt kein so wichtiges Recht. Also auch hier eher in der Umsetzung, dass man das als weniger wichtig nimmt. Etwas daneben, denke ich, ist auch so das Argument, auch in Staaten bei uns, dass man alles, was mit Gendergerechtigkeit und Gleichstellung von Frauen thematisiert, dass man das jetzt als Vogue abtut, als überflüssiges Nice to have und nicht versteht, dass es so wichtig ist für die Entwicklung von einer Gesellschaft zum Guten hin, also dass man frei leben kann, dass man im Wohlstand leben kann, dass es sehr wichtig ist, dass alle Gesellschaftsmitglieder, also auch die Frauen, gefördert und gleichgestellt werden. Und da ist eine Gefahr, dass man aus lauter Populismus oder weil es gerade gut läuft, auf Gendergerechtigkeit einschlägt, als etwas überflüssig wird. Und noch schlimmer, wenn ich auf den deutschen Diskurs gehe und auch auf die Wahlen dann, wo ja dann immer besonders darauf abgehoben wird, dass eben auch rechtsextreme und nationalistische Organisationen Frauengleichstellung eigentlich nicht in ihrer Tradition sehen und auch nicht als etwas Angenehmes, sondern gerade wenn sie die Ungleichbehandlung, die Unterordnung der Frau als Thema nehmen, dass sie das als ihr Thema nehmen. Das ist also nichts Besonderes. Also zum Beispiel bei der AfD finden Sie ja auch kaum ein Programmpunkt Frauenpolitik. Es gibt Familienpolitik und eigentlich würde ich sagen, querschnittsmäßig die Unterordnung der Frau ist so zentrales. Und das finden Sie ja im Front National und in anderen Gruppierungen auch. Und da hilft es auch nicht, wenn Sie dann eine weibliche Führungsperson haben. Und das sehe ich schon eine Gefahr, dass das dann so schleichend kommt. Oder wie jetzt auch dieses Austreten aus der Istanbul-Konferenz aus der Türkei, wo es wirklich darum geht, also die physische Unversehrtheit von einem Menschen, also einem weiblichen Menschen da, wieder als zu überzogen, dass man da eine eigene Politik braucht, darstellt. Das sehe ich als Gefahr.
Frau Lochbieler, das war ein sehr spannendes Gespräch und wir haben etliche Abkürzungen auch dank Ihrer Unterstützung jetzt aufgelöst. Wir wissen jetzt, was sich hinter CED, EBD, ICDP, VPS, WPS und anderen Abkürzungen verbirgt. Wir haben viel erfahren über das Thema Verschwinden lassen, über den immer noch aktuellen Kampf gegen die Todesstrafe, über die Bedeutung der Menschenrechtspolitik für die Europäische Union, für das Europäische Parlament und für den Europarat, in dem Deutschland jetzt seit 75 Jahren angehört. Wir haben viel über Ihren Einsatz auch für die Menschen in Iran, in Syrien, im Irak und in vielen, vielen anderen Ländern dieser Welt erfahren. Und ich danke Ihnen sehr natürlich auch für Ihren Einsatz, auch gerade was das letzte Thema Frauenrechte angeht. Das ist ein roter Faden, auch im Podcast Menschenrechte nachgefragt seit 4 Jahren. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie da auch einen sehr, sehr spannenden Input geliefert haben. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren im Podcast Menschenrechte nachgefragt.
Ich danke Ihnen.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.